Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und Südtirol. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute: Priester, Gesalbte des Herrn. Zu Gast bei uns Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien. In vielen Gegenden werden die Pfarreien zusammengelegt, weil die Priesteranzahl zurückgeht. Vielleicht spüren Sie es auch schon in Ihrer Pfarrei, dass nicht mehr die ganze Zahl der Gottesdienste aufrechterhalten wird. Priestermangel ist so ein Schlagwort mittlerweile für Pastoralpläne geworden. Mutter Teresa sagte einmal: Überall, wo wir hingehen, treffen wir auf Menschen mit demselben enormen Hunger nach Gott. Einem Hunger, den nur ihr Priester stillen könnt, indem er ihnen Jesus schenkt. Sie erwarten, dass die Zärtlichkeit und Liebe Jesu durch euch in ihr Leben kommt. Sie brauchen euch, damit sie vom Wohlgeruch und dem Erbarmen seiner Liebe berührt werden können. Soweit Mutter Teresa zu Priestern. Heute befassen wir uns einmal mit diesem Thema: Priester, Gesalbte des Herrn. Und dazu haben wir Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald eingeladen. Das Zisterzienserkloster mit der päpstlichen Hochschule ist sicher eine der großen Priesterausbildungsstätten mittlerweile im deutschsprachigen Raum geworden. Grüß Gott, Abt Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Bei Ihnen sind zahlreiche Brüder, Mitbrüder, aber auch Priesteramtskandidaten aus sämtlichen Diözesen. Kann man da sagen, wie viele sich da so ungefähr auf das Priestertum vorbereiten?
Also nicht aus sämtlichen Diözesen, aber aus vielen Diözesen auch. Und wir haben ungefähr 140 Priesteramtskandidaten aus verschiedenen Diözesen und Ordenseinrichtungen. Und wir haben tatsächlich auch in Heiligenkreuz in unserem eigenen Haus doch viel Nachwuchs. Wir sind ganz dankbar dafür. Wir werden, so Gott will, auch jetzt wieder im August eine Einkleidung haben mit 6 oder 7 Kandidaten. Es ist wirklich ein großer Segen und wir können den nicht machen, sondern wir müssen immer wieder darum bitten und wissen, dass wir das ganze Geschenk wirklich in zerbrechlichen Gefäßen tragen.
Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seinem Weinberg zu senden, ist sicher eine mit der wenigen expliziten Aufträge, um die wir beten sollen, die Jesus uns mitgegeben hat. Dazu gehört eben auch die Berufung um Priester. Sie haben den Titel gewählt, Gesalbte des Herrn. Dazu werden wir heute noch mehr hören. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, in einer Predigt bei seiner Frühmesse im Gästehaus Domus Sancte Marte hat unser heiliger Vater Papst Franziskus die Priester und Bischöfe daran erinnert, dass sie, wie er sagte, Gesalbte des Herrn sind und dass der Geist Gottes mit ihnen ist. Wörtlich sagte er: Wir Geweihten sind Sünder, aber wir sind gesalbt und wir alle wollen jeden Tag noch heiliger, treuer diese Salbung leben, das heißt dieser Salbung gegenüber sein. In meinem Vortrag will ich in 3 Schritten versuchen zu erläutern, was es bedeuten kann und bedeutet, Gesalbter des Herrn zu sein. In einem ersten Punkt möchte ich auf die Gemeinschaft mit Gott und untereinander eingehen. Es ist im Grunde das große Geheimnis der Communio, das seinen tiefsten Grund in der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes hat, von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine Gemeinschaft der Liebe, die ausstrahlt, die hier auf Erden auch lebendig werden will, durch die Kirche selber, ja durch die kleinen Gemeinschaften, angefangen bei der Familie, wie auch bei den Ordensgemeinschaften und allen Gemeinschaften, die in der Kirche lebendig sind. In einem zweiten Punkt möchte ich den Begriff Gesalbte des Herrn untersuchen unter dem Stichwort Geheimnis. Denn Gesalbte des Herrn zu sein, ist nicht einfach nur ein Vorgang, dass jemand eine Salbung empfängt, sondern es bedeutet, dass er in ein Geheimnis, in ein Mysterium, in ein Geheimnis der Liebe, in ein Geheimnis, das zugleich auch Sakrament ist, hineingenommen wird. Und in dem dritten Punkt der mir ganz wichtig ist, will ich die Mission, die Sendung, Missio, näher erläutern, die vor allem auch unserem Heiligen Vater Papst Franziskus am Herzen liegt. Kommen wir also zum ersten Punkt. Gemeinschaft, Communio mit Gott und untereinander. Gemeinschaft. Der Priester oder auch der Bischof steht in der Gemeinschaft des glaubenden Gottesvolkes. Deshalb ist es ein Grundübel und eine Verletzung eigentlich des kirchlichen Denkens, wenn man Amtskirche und Kirche des Volkes voneinander auseinander dividieren möchte. Denn Priester und Bischof sind dazu berufen, dieses Volk zu heiligen, indem die Geweihten das selbst leben, was sie sind, Gesalbte des Herrn, aber nicht gesalbt für sich selbst, sondern für das Volk Gottes, um für das Volk Gottes im Dienst genommen zu werden. Gott, der Vater, hat seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, dazu bestellt, hoher Priester des neuen und ewigen Bundes zu werden. Und Christus selbst hat am Kreuz sich als wahrer und ewiger hoher Priester und immerwährender Prophet sich ein Volk erworben, das er mit der königlichen, priesterlichen und prophetischen Würde ausgestattet hat. Dies zu erwähnen ist wichtig, damit wir wissen, dass die Salbung nicht einfach nur ein Privileg wäre von den Amtsträgern, sondern dass die Salbung zunächst einmal eine Auszeichnung ist, das dem ganzen Volk zukommt durch Christus, der selber Priester, Prophet und König in Ewigkeit ist. Im Alten Testament wurden Könige, Propheten und Priester gesalbt. Die erste priesterliche Salbung empfing Aaron, der ältere Bruder des Mose, der aus dem Stamm Levi hervorging. Er hat die Würde seines Amtes aber dadurch verletzt, dass er ungehorsam war und ein goldenes Kalb angefertigt hat, als Mose auf dem Berg Sinai weilte und sich so gegen Mose aufgelehnt hat. Mose, der am Berg Sinai die 10 Gebote empfing. Durch diesen Ungehorsam durfte weder er noch auch Mose, der auch teilweise in den Zweifel hineingezogen worden ist, das gelobte Land Kanaan betreten. Aaron starb am Berg Hor und Mose setzte dann als seinen Nachfolger seinen Sohn Eleazar ein. Die rituelle Salbung eines Königs erscheint zum ersten Mal im ersten Buch Samuel. Dort wird berichtet, dass der Prophet Samuel Saul zum ersten König von Israel salbt. Auch David und Salomon, die Nachfolger Sauls, wurden zu Königen gesalbt. Die Salbung verlieh dem Herrscher eine Vollmacht und das bedeutet, er wirkt nicht im eigenen Namen, sondern in der Vollmacht und im Namen Gottes. Er ist also König von Gottes Gnaden. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Christus nun sich selbst als Prophet, König und Priester versteht, dann ist sein eigener Name, Jesus Christus, der Name, den der Messias trägt, zu übersetzen mit der Gesalbte. Christus heißt Messias auf Hebräisch und dieser Name Maschiach wurde in der Septuaginta mit Christus ins Griechische übertragen. Mit dem Kommen des Messias erwartete das jüdische Volk nämlich auch die Wiederherstellung des alttestamentlichen Königtums. Indem Christus selbst dann die 12 Apostel berief, griff er diese eschatologische Heilserwartung der Juden auf, dass nämlich am Ende der Zeiten das alte Königtum mit den 12 Stämmen wiederhergestellt wird. Christus aber deutet es auf das neutestamentliche Gottesvolk. Er will die Kirche gründen, als neues Volk, als neues Gottesvolk, dessen Grenzpfosten ausgesteckt sind bis zu den Enden der Erde. Er möchte alle Menschen in dieses Volk hineinrufen, damit sie Zugang finden zum Vater im Himmel. Christus erwarb sich durch seine Hingabe am Kreuz dieses neue priesterliche, prophetische und königliche Volk. Und so sagt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief: Ihr alle, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Aus diesem Volk beruft der Herr Menschen, die durch die Auflegung der Hände dann Anteil haben am besonderen priesterlichen Dienst im Weihesakrament. Die Aufgabe der Priester, der geweihten Amtsträger, ist es, die Laien für den Aufbau des Volkes Gottes zu rüsten. Nach Epheser 4,11 folgende hat Christus ja den einen das Apostelamt gegeben. Andere setzt er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen, damit sind die Christen gemeint, für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Das Priestertum des Dienstes ist also sakramental hervorgehoben und es steht, das ist wichtig, im Dienst für die anvertrauten Seelen. Es besteht also ein Miteinander und ein Zueinander des Priestertums Christi. Das heißt, die geweihten Amtsträger und das gemeinsame Priestertum der Gläubigen dürfen nicht, wie ich am Anfang schon gesagt habe, auseinanderdividiert werden, weil sie beide in ihrer eigenen Weise am Priestertum Christi Anteil haben. Deshalb sagt die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass nicht nur die Priester, sondern alle Glaubenden Gott danken sollen in der Eucharistie. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selbst darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, den Mittler, von Anfang an Tag für Tag immer zur volleren Einheit mit Gott und untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei. Aus der Liturgiekonstitution Nummer 48. Nach diesem ersten Teil, wo wir vor allem auf das Geheimnis der Gemeinschaft Christi eingegangen sind, nämlich die Gemeinschaft mit Gott und untereinander, die diese Salbung bezeugt, wo vor allem auch in der Taufe selber uns für die Gläubigen gezeigt wird, dass sie Anteil haben an dem königlichen, priesterlichen und prophetischen Amt und in der Firmung noch einmal neu bestätigt wird, dass die Salbung selber ein Anteil ist am Geist Gottes, wollen wir dann in einem zweiten Teil näher eingehen auf das Geheimnis, das sakramental begründet wird, dass nämlich der geweihte Priester hineingenommen ist in das Priestertum Jesu Christi, um Diener zu sein für diejenigen, die Christus selber erlöst hat durch das Geheimnis der Taufe und besiegelt hat mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Alle aber bilden eine Einheit in Christus, im Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Heute geht es bei Radio Horeb und Radio Maria um das Priestertum, Priester, Gesalbte des Herrn. Unser Referent heute, Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Wir kommen zum zweiten Teil des Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im ersten Teil haben wir betrachtet die Kommunio mit Gott und die Kommunio untereinander und haben erkannt, dass diese Kommunio im Grunde ein Geschenk ist des dreieinigen Gottes. Er, der uns durch seinen Sohn selber versöhnt hat im Heiligen Geist, er spendet uns diesen Geist der Liebe und macht uns eins. Es ist ein Geheimnis, das uns hineinnimmt in das tiefste Geheimnis seiner Hingabe, nämlich des Pascha-Mysteriums. Und so sind wir beim zweiten Teil. Gesalbte des Herrn zu sein, bedeutet Anteil am Mysterium Jesu Christi zu haben. In sein Geheimnis der Hingabe hineingenommen zu sein, von seinem Geist her zu leben und durch diesen Geist umgeformt zu werden. Die Salbung ist in der Heiligen Schrift immer auch ein Zeichen der Macht Gottes. Hier ist nämlich nicht der Mensch am Werk, sondern Gottes Geist ist am Werk. Gott, der Vater, ist derjenige, der uns alles schenken möchte. Der Sohn, der alles vom Vater erbittet. Und der Sohn, der zugleich auch Mittler ist zum Vater. Alle Sakramente werden in der Kraft des Heiligen Geistes vollzogen. Der Priester selbst ist Träger des Heiligen Geistes. In der Priesterweihe empfängt der Kandidat durch die Auflegung der Hände des Bischofs und das Weihegebet des Bischofs ein unauslöschliches Prägemal, das ihn befähigt, dann selbst in der Person des Hauptes Christus handeln zu können und macht ihn auf diese Weise dem Priester Christus gleichförmig. Es ist also ein erschütterndes Geheimnis, dass der Priester in der Weihe Christus gleichförmig wird und befähigt wird, in persona Christi zu handeln. Die Priester, die Presbyter, haben zugleich Anteil am Priestertum des Bischofs. Er, der die Fülle des Weihesakramentes besitzt, er gibt ihnen Anteil an dieser Sendung, die er von Christus selber empfangen hat. Und so sind sie Mitarbeiter des Ordo der Bischöfe. Die Presbyter, die zum Dienst am Volk Gottes gerufen sind, bilden zusammen für den Bischof ein einziges Presbyterium und mit dem Bischof, das freilich mit unterschiedlichen Aufgaben betraut ist. Die Bischofsweihe vermittelt die Fülle des Weihesakramentes. Als besonderes Zeichen für diese Verbindung mit dem Haupt Christi wird bei der Bischofsweihe bzw. unmittelbar danach das Haupt des Bischofs mit dem heiligen Chrisam gesalbt. Bei der Priesterweihe werden den Priestern die Hände gesalbt, damit sie in der Person Christi handeln oder wie es auch noch im alten Ritus hieß, damit alles, was sie segnen, gesegnet sei und was sie weihen, geweiht und geheiligt sei. Sie sind dazu bestimmt, das Opfer Christi zu feiern und seine Sakramente zu spenden. Sie sind dazu bestimmt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, wie wir auch dann im letzten Abschnitt näher betrachten werden. Und sie sind vor allem Diener der Freude Christi, weil sie zugleich auch das Öl der Freude empfangen, um diese Freude, nämlich der Gemeinschaft im Heiligen Geist, der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott weiterzugeben, zu leben und dadurch befähigt zu werden, Christi Heil in unsere unheile Welt hineinzutragen. Ein wesentliches Element ihres Geheimnisses ist deshalb auch die Anteilnahme am Leiden Christi. Das Öl des Olivenbaums ist ja nicht nur ein Hinweis auf eine besondere Würde, auf die königliche Würde oder die prophetische Würde, sondern es ist auch vor allem ein Hinweis auf die priesterliche Würde, wo der Priester selber berufen ist, wie Christus Opfergabe und Opferlamm zu werden, in dem Sinn, dass Christus selber das Opferlamm ist, aber er Anteil hat an seinem Leiden. Es ist zugleich ein Hinweis auf den Ölberg, wo Christus sein Leiden von innen her angenommen hat und wo er in diesem Ringen mit dem Vater im Heiligen Geist betet: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In diesem Leben mit Christus, auch im Leiden, wird dem Priester vor allem auch das Geheimnis des Erbarmens vermittelt. Er selber ist einer, der die Erbarmung nötig hat. Er selber ist einer, der wie die Apostel immer wieder neu ermahnt werden muss von Christus, mit ihm zu wachen und zu beten. Er selber ist einer, der mit Christus ringen muss, um so sein Kreuz täglich anzunehmen. In volkstümlichen Etymologien hat man schon im Altertum das griechische Wort Eleion, Öl, mit dem Wort Elios, Erbarmen, in Verbindung gebracht. Das geweihte Öl ist in den verschiedenen Sakramenten immer ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Der Priester als Gesalbter des Herrn ist berufen, das Erbarmen Gottes den Menschen zu vermitteln. Er ist berufen, in der Salbung zum Priestertum immer wieder neu den Auftrag des Erbarmens Gottes zu den Menschen zu bringen. Das wird in ganz besonderer Weise deutlich, wenn er Menschen zu Christus hinführt, die noch nie etwas von ihm gehört haben. Die Katechumenensalbung, die heute wieder neu entdeckt wird, ist auch eine Salbung, die den Katechumenen, das heißt den Taufbewerber, stärken soll, auf dem Weg zu bleiben, der zum Leben führt, Christus selber. Die Salbung in der heiligen Taufe mit dem Chrysamöl will den Menschen die Würde immer wieder neu klar machen, dass sie Kinder Gottes sind und als Kinder Erben einer Zukunft, die nicht nur das Irdische, sondern vor allem auch die Zukunft im Vater, die Zukunft mit dem Vater im Heiligen Geist durch den Sohn uns schenkt. Wir sind hineingenommen in das Geheimnis Jesu Christi, in ganz besonderer Weise in der Firmung. In der Firmung werden wir stark gemacht, stark im Glauben, stark in der Hoffnung, stark in der Liebe, damit wir kämpfen können in diesem geistigen Kampf und dort den Menschen eine Hoffnung bringen können, wo keine Hoffnung mehr ist, dort den Menschen Liebe bringen können, wo die Liebe mangelt und dort den Glauben wieder neu vermitteln können, wo der Glaube abnimmt. In besonderer Weise wird dann auch in der Eucharistie selber uns Gottes Geist geschenkt, wenn wir erinnert werden, dass wir als Getaufte den Geist empfangen haben, der uns zu Kindern Gottes macht. Wir werden hineingenommen in seine Liebe, wenn wir füreinander und miteinander beten und dadurch niemanden aussparen aus unserer Liebe. In besonderer Weise sind auch die Kranken und die Alten hineingenommen in die Salbung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist die Stärkung, die vor allem dann auch in der Krankensalbung vermittelt wird. Deshalb ist das Sakrament der Krankensalbung dem Priester auch zugeordnet, weil er hier die heilenden Hände, die Christus sakramental den Menschen so vermittelt, dass er selber wirkt, dass Christus derjenige ist, der durch das Sakrament den Menschen heil machen will, seine Liebe und sein Erbarmen schenkt. In der heiligen Beichte werden wir wieder neu in die Taufgnade hineinversetzt oder die Taufe wird uns neu vermittelt. Und schließlich in der Priesterweihe bzw. in der Weihe an sich ist der Geist Gottes am Werk, der uns die Kraft gibt, diese Liebe Gottes in diese Welt missionarisch zu tragen. Damit wären wir schon beim dritten Teil bei der Sendung. Wir müssen aber auch sagen, dass im Ehesakrament Gottes Geist vor allem auch dadurch wirkt, dass er das Eheband selber knüpft. Denn Gott selber ist die Liebe, die beiden sich vermitteln, indem sie mit Gott, dem Quell der Liebe, verbunden bleiben und immer wieder aus diesem Quell schöpfen, damit sie auch gegenseitig das Erbarmen weitergeben. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen wieder ein paar Takte Musik hören und dann zum dritten Teil kommen, nämlich die Gesalbten des Herrn und ihre Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, der Priester, der Gesalbte des Herrn, in einem dreifachen Ansatz versuche ich, über dieses Geheimnis zu sprechen. In einem ersten Schritt habe ich den Punkt Gemeinschaft mit Gott und untereinander als Communio des Heiligen Geistes näher beleuchtet. Im zweiten Schritt die sakramentale Vertiefung des Geheimnisses beleuchtet, dass wir im Grunde durch die Sakramente selbst hineingenommen werden in diese Salbung, die Christus uns schenkt im Heiligen Geist. Und schließlich im dritten Teil werde ich auf die Sendung, auf die Missio, auf die Mission eingehen, was es bedeutet, Gesalbter des Herrn zu sein. Durch die Salbung hat der Bischof, der Priester, den Geist des Herrn, aber nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für das gläubige Volk Gottes. Und er ist dadurch dem Herrn ganz nahe. Aus dieser Nähe heraus, wenn er getreu seiner Salbung lebt, hat er die Kraft, im Dienst an den Menschen zu leben und zu wirken. Im Lukas-Evangelium zitiert der Herr die Worte des Propheten Jesaja und bezieht sie auf sich selbst. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Christus ist also der Messias, der mit dem Heiligen Geist Gesalbte, der gesandt ist, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er ist der Erlöser, der den Gefangenen die Freiheit schenkt. Er ist der Befreier, der den Menschen die Hoffnung erfüllt, dass sie einmal in Freiheit Gottes Land erben werden. Er ist der Heiland der Welt, der den Blinden das Augenlicht schenkt und der die Wunden der Schöpfung heilt, indem er selbst Schuld und Sünde auf sich nimmt. Seine Wunden, durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch die Ursünde der ersten Menschen kam der Tod in die Welt und mit dem Tod all das, worunter die Menschen auch heute leiden, ihre Krankheiten, ihre Begehrlichkeiten, ihre Neigung zur Sünde. Der Herr aber ist gekommen, um die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wenn wir uns diesem Wirken des Heiligen Geistes öffnen, dann wird unsere Lebenszeit, dann wird die Frist, die der Herr uns schenkt, immer in eine Zeit der Gnade verwandelt. Das nehmen wir in besonderer Weise auch wahr in den Zeiten, die die Kirche uns schenkt, damit wir durch den Heiligen Geist erneuert und durch seine Sakramente wieder neu die Gnade Gottes, die er in uns bewirkt hat, wachrufen und aus ihr leben. Christus selbst ist ja derjenige, der uns die Versöhnung mit dem Vater schenkt, indem er am Kreuz den Vater anruft und betet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Schrei der Verlassenheit wird er zugleich zur Brücke zum Vater, indem er alle Verlassenheit und Ungnade auf sich nimmt und sühnt und die abgerissene Verbindung mit dem Vater wieder ermöglicht. In der Heiligen Woche feiern wir das Pascha-Mysterium. Es ist der Übergang Jesu Christi, der auch uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung führen will. In der Abendmahlsmesse des Gründonnerstags begehen wir dieses heilige Mysterium seines Paschas, seines Hinübergangs vom Tod zum Leben. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Die Erwartung, dass Christus in Herrlichkeit wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, ist eine Brücke zur Messias-Erwartung des alten Israel. Christus ist dann wirklich derjenige, dessen Königtum am Ende in Ewigkeit erglänzen wird, dessen Priestertum das Heil allen Menschen vermittelt und dessen prophetisches Amt, das heißt das Wort Gottes, Nahrung wird für alle Menschen. Am Gründonnerstag feiert der Bischof zugleich noch vor dem letzten Abendmahl die heilige Chrisammesse. Er kann es auch an einem anderen Tag der Karwoche vor dem Gründonnerstag tun, indem er sein Presbyterium, das heißt alle Priester, einlädt, mit ihm gemeinsam die Chrisammesse zu feiern, in der die heiligen Öle geweiht werden. Was bedeutet das? Der Priester ruft die Kraft des Heiligen Geistes auf das heilige Öl herab, um ein sinnbildliches Zeichen den Menschen zu geben, dass Gott uns selber gesalbt hat und dass Gott selber an uns wirken will. Das Katechumenöl wird für die Taufbewerber geweiht. Das Krankenöl weiht der Bischof für die Krankensalbung und macht dadurch deutlich, dass er in besonderer Weise auch in Verbindung ist mit dem Leiden und den Krankheiten in seiner Diözese, das heißt mit den leidenden Menschen, mit denjenigen, an die vielleicht niemand mehr denkt, und ihr Leiden verbindet mit dem Leiden Christi und dadurch zu einem Heilszeichen werden lässt. Und das heilige Chrisam für die Taufe, Firmung und auch für die Weihe ist ein Zeichen dafür, dass auch Gott mitten in unserer Welt Menschen und Dinge ganz für sich in Beschlag nimmt, das heißt heiligt, damit sie Heilszeichen in dieser Welt werden. Deshalb wird der heilige Chrisam nicht nur bei der Weihe von Priestern und Bischöfen verwendet, sondern es wird auch verwendet bei der Taufe, bei der Firmung. Es wird natürlich auch verwendet bei der Weihe eines Altares, einer Kirche oder auch der Glockenweihe. Früher verwendete man auch das heilige Chrisam für die Weihe eines Kelches. Die Chrisam-Messe will in besonderer Weise die Einheit des Presbyteriums mit dem Bischof zum Ausdruck bringen. Christus ist ja der Bischof und der Priester des neuen und ewigen Bundes. Der Vater hat seinen Sohn gesandt und mit dem Heiligen Geist begnadet, um uns seine Liebe zu vermitteln. Er hat ihn zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes bestellt. Christus hat zugleich das Volk Gottes ausgezeichnet mit dieser besonderen Würde, ein königliches, prophetisches und priesterliches Volk Gottes zu sein. Und aus diesem Volk wählt die Kirche geeignete Männer aus, die das Weiheamt im Volk Gottes, die durch das Weiheamt im Volk Gottes dienen, indem sie das Wort Gottes verkünden und die Sakramente spenden. In ihrer Weihe empfangen sie, die Geweihten, den Heiligen Geist, um durch die sakramentale Salbung auf eine neue und spezifische Weise Christus im Dienen ähnlich zu werden. Wir könnten hier ein wichtiges Wort noch einfügen, nämlich, dass die Priester nie für sich selber geweiht sind, sondern im Gegenteil, dass sie aus ihrem Privaten herausgenommen werden, entprivatisiert werden, um als Diener für das Volk Gottes da zu sein. Das heißt, ihre eigene Existenz besteht im Dienen. Der Heilige Geist formt sie und beseelt sie mit der Hirtenliebe Christi und gibt ihnen die Vollmacht, das Evangelium allen Geschöpfen zu verkünden. Im ausdeutenden Ritus der Salbung der Hände wird deutlich, wozu der Priester berufen ist. Seine Hände, und hier gilt pars pro toto, das heißt, er selbst ist berufen, das Wort Gottes zu ergreifen. Er selbst ist berufen, den Segen Gottes auf die Menschen herabzurufen, um ihnen Heil zu vermitteln. Er selbst ist berufen, den Kelch des Heils zu ergreifen, um den Namen Gottes auf ewig zu loben und zu preisen. Er ist berufen, dem Volk in Werken der Liebe zu dienen, den Duft des Salböls gerade auch denen zu bringen, die in der stickigen Luft der Abgeschlossenheit ihres Lebens verharren, ohne Hoffnung auf den Himmel zu erkennen. Dieser Duft des Salböls offenbart zugleich das innere Geheimnis von Kreuz und Hingabe des eigenen Lebens. Christus selbst hat sein Leben hingegeben für uns und sein hingegebener Leib wurde gesalbt mit dem frischen Öl des Lebens, der uns noch einmal neu aufscheinen lässt, die Verbindung, wie ich vorhin schon erwähnte, von Barmherzigkeit und Salbung. So sind gerade die Priester in all der Not berufen, sich immer ihrer Salbung bewusst zu werden und in ungeheuchelter Liebe ihre Salbung nicht zu verraten. Wenn sie diese Salbung verraten, dann werden ihre Worte hohl. Oder wie es unser heiliger Vater Papst Franziskus gesagt hat, sie reden dann salbungsvoll im negativen Sinn. Ein letzter Gedanke. Nach der Salbung der Hände der Neugeweihten wurden früher die Hände der Priester, der neugeweihten Priester, mit einem Leinentuch fest zusammengebunden. Der Bischof hat sie gebunden. Es gab dann den schönen Brauch, dass dieses Leinentuch nach der Priesterweihe später den Eltern bzw. der Priestermutter übergeben wurde, damit sie es aufbewahre und einmal mit ins Grab bekomme. Die gebundenen Hände. Vor vielen Jahren habe ich einmal eine Meditation kennengelernt, die ich noch einmal mit Ihnen durchmeditieren möchte, nämlich von Klaus Hämmerle: Herr, gib mir die Freiheit deiner gebundenen Hände. Mit diesen Gedanken möchte ich meinen Vortrag schließen. Herr, gib mir die Freiheit der gebundenen Hände. Dort, wo Angst mich bindet, binde ich mich in deine Angst und werde frei. Dort, wo ich nichts ändern kann, gebe ich dir meine gebundenen Hände und verwandle meine Gebundenheit in jene Liebe, die alles neu macht. Dort, wo ich gebunden bin an ein schreckliches Schicksal oder ohnmächtig meinen Nächsten gegenüber, wo ich gebundene Hände habe, die nicht helfen können, lege ich sie, mich bindend, in die deinen und vertraue deiner Allmacht mehr als mir. Herr, gib mir die Freiheit deiner gebundenen Hände. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Heute ist bei uns Abt Maximilian Heim aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien zu Gast, hier bei Radio Horeb. Es geht um das Thema Priester, Gesalbte des Herrn. Auch die Zuhörer von Radio Maria in Österreich und Südtirol sind mit dabei. Ein erster Anrufer meldet sich aus Hilden. Herr Kraus, grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe folgende Frage. Und zwar, warum bekommt der Priester bei der Priesterweihe die Hände gesalbt? Also vom eigentlichen Sinn her wäre es doch logischer, also jetzt mal nur für die Heilige Messe im Blick auf die Heilige Messe gesehen, wäre es eigentlich logischer, wenn der Priester den Mund gesalbt bekommt, denn nicht die Hände wandeln Leib und Blut, Wein und Brot in Leib und Blut Christi, sondern der Mund durch die Worte, die Christus den Jüngern beim letzten Abendmahl überliefert hat. Ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass ein taubstummer Priester zum Priester gesagt werden kann. Ja, das war's. Frage, die ich habe. Danke,
wiederhören.
Ja. Ja, ich glaube, dass hier die Ordnung der Kirche wirklich eine weise Ordnung ist und dass hier, wie ich schon gesagt habe, auch im Vortrag, bei den Händen pars pro toto gilt. Das heißt, der Priester bekommt die Hände gesalbt, aber es bedeutet eigentlich, dass er in der Salbung selber ein Gesalbter wird. Das heißt, einer, der für den Dienst, für das Gottesvolk bestimmt ist und der jetzt nicht jedes einzelne Glied oder jedes einzelne Teil seines Körpers, das für die Verkündigung zuständig ist, gesalbt werden muss, sondern wo eben die Hände, die ja für alle Menschen auch ja, ein sehr wichtiger Teil sind, klar machen und deutlich machen, dass er hier aus der eigenen Handhabe herausgenommen wird und eben seine Hände wirklich in den Dienst dessen hinein begeben, oder seine Hände in den Dienst Christi stellen muss, dessen Hände er eben selber dann auch repräsentiert, wenn er Kinder segnet, wenn er Sakramente spendet, wenn er Heil und Heilung auf andere herabruft, wenn er andere versöhnt und so. Also ich glaube wirklich, dass die Hände hier schon auch ein ganz sprechendes Symbol sind und die Kirche hier sehr weise gehandelt hat, dass die Hände im Grunde uns aus der eigenen Handhabe herausnehmen und uns deutlich machen, geweiht werden bedeutet auch, von Gott her ergriffen zu werden und wirklich auch dann entsprechend zu leben.
Wir haben einen weiteren Anrufer, Herr Schröttke, aus dem Umfeld von Mönchengladbach. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pater. Ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt.
Abt Maximilian.
Ach, Abt Maximilian. Ach so, ja. Ich habe jetzt nur Abschnitte hören können und zwei Dinge sind mir schwer in Sinn gekommen. Das eine war, ich nehme jetzt das zweite vorweg, über die Ehe, die Sie angerissen haben, dass man da ja auch mit im Dienst ist, weil Gott sozusagen auch sich diese Ehe mitstiftet. Ich muss dazu sagen, ich habe dann immer eine ganz eigentümliche Erfahrung gemacht mit meinem Vater, nachdem ich geheiratet habe. Er hatte lange Zeit einen Ausschlag. Habe ich ihm auch den Segen zugesprochen, Heilungssegen. Und er war selber verwundert, dass das gewirkt hat. Ich war mir aber im Klaren, dass ich das nicht darf. Das ist Eigentümlichkeit gewesen. Und habe dann dabei eben auch gemerkt, dass das auch eben wie im Priestertum, die Weihe, das Sakrament, diese Gaben wirklich unmittelbar vorhanden sind. Und dann wird die Mahnung Paulus folgen müssen, gibt Acht, dass ihr die Gabe nicht umsonst empfangt, also dass wir sie nicht verludern.
Also wenn ich vielleicht gleich darauf antworten darf, ich glaube wirklich, dass sie auch, dass die Laien eine Kraft des Segens haben. Also ich würde das unbedingt unterstreichen wollen. Ich habe heute leider nicht über die Laien viel gesprochen, weil ich als Priester über gesalbte Herren sprechen wollte. Aber ich muss ganz deutlich auch sagen, dass ich auf die Segenskraft der Laien sehr vertraue und auch weiß, dass das sehr wichtig ist. Also gerade auch der Elternsegen oder auch der Segen der Kinder für ihre Eltern ist etwas Heiliges und ich glaube auch etwas Heilsames. Und von daher ist ihre Erfahrung wirklich ein wunderbares Zeugnis, das noch einmal auch diese Kraft unterstreicht, die sie ja bekommen, indem sie selber mit dem Geist Gottes ausgestattet sind in der Taufe und noch einmal in der Firmung, dieser Geist Gottes als Gabe Gottes ihnen nicht nur zugesprochen wird, sondern ihnen als Prägemal, das ihr ganzes Leben durchwirkt, gegeben wird.
Dankeschön. Alles Gute nach Mönchengladbach. Wir haben noch eine Hörerin aus dem Marienwallfahrtsort Neviges, Frau Ehlert. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte einen kleinen Beitrag geben. Ich habe ein Burmese-Bild von einem Priester, der 1957 geweiht worden ist. Der ist auf der Seniorenstation in Limburg. Der hat auf seinem Burmese-Bild stehen, Herr, hier sind meine Hände. Lege darauf, was du willst. Nimm hinweg, was du willst. Führe mich, wohin du willst. In allem geschehe dein Wille. Das war mein Beitrag.
Wunderbar. Es ist ein schöner Beitrag, der uns vor allem auch wirklich in diese Haltung von Klaus Hämmerle hineinführt. Wenn jemand auch im Internet ist, dann würde ich Ihnen raten, dann geben Sie einmal ein, Herr, gib mir die Freiheit deiner gebundenen Hände oder nur gebundene Hände, Bischof Klaus Hämmerle. So eine wunderbare Meditation, die uns deutlich macht, dass die gebundenen Hände Jesu Christi das Zeichen der größten Freiheit sind. Warum? Weil er nämlich sich hat binden lassen in Liebe und Freiheit uns gegenüber, weil er sich sogar hat annageln lassen am Kreuz, nicht herabgestiegen ist und dadurch den Menschen die Freiheit der Kinder Gottes erworben hat, dass sie nämlich die Freiheit seiner Liebe selber mitleben können in der Hingabe ihres eigenen Lebens.
Ja, ich ändere das manchmal ein bisschen ab. Herr, hier sind Ihre Hände, dann tue ich das im Stellvertreten für alle Priester beten.
Ja, wunderbar.
Dankeschön für Ihren Anruf und Ihr Gebet. Danke, auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Es geht jetzt noch in die Schweiz zu Herrn Leupi. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Abt Maximilian Heim. Ich danke Ihnen herzlich für diesen Vortrag. Ich habe schon von früher einmal, nehme ich immer etwas mit, was Sie mir einmal geraten haben. Und jetzt, ich habe das so schön gefunden von diesen gebundenen Händen, von diesen Händen Jesu Christi, die wirklich also für uns sich durchbohren ließen und der uns eben auch die Freiheit geschenkt hat. Und dann ist mir auch noch in den Sinn gekommen, ich habe früher vom Bildermalen gelebt und dann habe ich mal eine Serie gemacht. Ich glaube, es waren etwa 6 Bilder mit Händen und ich habe den Text habe ich so gemacht, die Hand ist die Ausführende deines Geistes, folglich hast du in der Hand Damals habe ich ja nicht geglaubt an Gott, darum. Aber wir haben in der Hand zu heilen, zu zerstören. Wir haben vieles in der Hand. Und ich denke, jetzt will ich meine Hände oder unsere aller Hände sollen wir in die Hände Jesu Christi legen, dass er sie führt, dass es zum Heil von ihm und der Welt sei. Und ich danke Ihnen vielmal, das war ein wunderschöner Vortrag von Ihnen.
Gerne. Dankeschön.
Ja.
Ich glaube wirklich, wenn ich das nochmal unterstreichen kann, auch Ihren Gedanken, nämlich die Freiheit der gebundenen Hände Jesu Christi sind das Zeichen der größten Freiheit. Entschuldigung, ja, also das Zeichen der größten Freiheit sind die gebundenen Hände Jesu Christi oder die angenagelten Hände.
Ja.
Das müssen wir wirklich verinnerlichen, damit wir in unserer Zeit, wo so viele Menschen sich nach Freiheit sehnen und ihr Kreuz abwerfen und dadurch oft nur eingekerkert werden in ihre eigenen Gedanken und Werke, wirklich, dass sie auch selber hinfinden zu dieser Freiheit und Liebe.
Ja, danke. Und eben auch jetzt manchmal, wenn ich auch noch das Gefühl habe, ich bin irgendwie noch gelähmt oder gebunden, dann lege ich jetzt immer meine Hände in seine Hände.
Wunderbar.
Danke Ihnen vielmals.
Bitte, gerne.
Gottes Segen.
Danke.
Danke. Wiederhören, Herr Leupin.
Adieu, danke.
Ja.
Ja, vielen Dank, sag auch ich, Abt Maximilian. Schön, dass Sie bei uns waren heute. Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst von Radio Horeb. Auch bei Radio Maria in Österreich können Sie sich melden, wenn Sie aus Österreich anrufen. Auch dort wurde die Sendung mit aufgezeichnet. Dann in Österreich unter der 0171 07072. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite, nutzen unser Podcast- und Download-Angebot. Das heißt, können Sie sich selber die Sendung auf Ihren Computer herunterladen, brennen. Dann gehen Sie auf die Seite www.horeb.org, klicken oben rechts auf Podcast und dann finden Sie auch unsere Sendereien. Abt Maximilian, dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen, um ein Gebet bitten.
Christus wollte Hände haben, menschliche Hände. Und im Tun der menschlichen Hände das Unendliche, was er vermag, menschlich uns nahe zu bringen. Er wollte die Liebe, die er ist, uns nahe sein lassen. Deswegen hat er Hände angenommen, die wie die unsrigen sind, um seine unendliche Liebe endlich nahe, brüderlich weiterzugeben. In diesen Händen steckte eben die Allmacht der Liebe. Und manche haben mir die Allmacht als die Liebe gesehen. Da hat er diese Allmacht weggegeben. Anderen hat er geholfen. Sich selbst wollte er nicht mehr helfen können. Er hat sich ausgeliefert. Die Hände sind zusammengebunden. Sie sind angenagelt worden. Und er hat nichts mehr mit diesen Händen. Erst dort hat ihre Allmacht sich vollendet. Die gebundenen Hände sind die allmächtigen Hände. Denn es sind jene Hände, die bis zum Äußersten der Liebe sich geben. Die Liebe ist erst da ganz offenbar und sichtbar, wo sie nichts anderes mehr hat, nichts als diese äußerste Solidarität mit allen gebundenen Händen der Menschheitsgeschichte. Alle gebundenen Hände, die es je gab, alle gebundenen Hände, die es je geben wird, alles, was es an äußerer Bindung und Knechtung gibt, alles, was es an Erfahrung der Ohnmacht gibt, alles, was es an Gekettetsein an ein Krankenbett und ein Gefängnis oder an eine notvolle Situation in der Ehe oder ein Nicht-mehr-Können gibt, alles das ist drinnen in diesen gebundenen Händen. So können wir diese Allmacht verstehen. Es sind die Hände, die nichts wirken können, wenn nicht Gott wirkt. Gott allein wirkt, die Liebe wirkt. Ihre einzige Wirkmöglichkeit ist, dass Gott, dass die Liebe wirkt. Alles weggeben, ja Gott weggeben. Verlassene Hände, ausgestreckte Hände, Hände, die nicht mehr können, Hände, die wie ins Leere greifen und so gerade uns ganz nahe sind. Im Schrei der Verlassenheit Christi, den diese Hände artikulieren, und gerade hier wird uns der Vater geschenkt, weil es seine größere Liebe ist, seine größte Liebe, dass er uns seinen Sohn schenkt, der uns aus der Gottesferne herausholt und uns in die Vaterhände Gottes hineingibt. So segne und behüte euch und alle, die mit uns verbunden sind, auch über das Radio, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und vergelt's Gott. Alles Gute Ihnen, Abt Maximilian, und Ihren Aufgaben im Kloster.
Danke.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.